Sie weigerte sich aufzuwachen, zog die Decke über den Kopf, um das Wasserrauschen aus dem Bad nicht hören zu müssen. »Samstag«, hatte er gesagt und sich zu einem flüchtigen Kuss zu ihr hinuntergebeugt. »Samstag, anstatt guten Morgen. Auf geht's, aufs Land!« Das klang wie ein Schlachtruf, einer, der seit Monaten ab Freitagnachmittag durch die Straßen von Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg hallte, Samstag anschwoll und erst am Sonntag gegen Abend wieder verebbte, wenn die staubbedeckten oder matschbespritzten Autos in ihre Parkbuchten und Tiefgaragen zurückrollten. Aufs Land, aufs Land. Sie hasste diese Begeisterung, die sich ausgebreitet hatte wie eine ansteckende Krankheit, ein Fieber, das auch die vernünftigsten ihrer Freunde erfasste und auf Haussuche ins Brandenburgische trieb. Angefangen hatte es mit diesen Magazinen, die das Landleben priesen, auf deren bunten Hochglanzseiten renovierte Vierseithöfe, rund erneuerte Karten, Scheunen und Ställe ein glücklicheres Leben verhießen und ländliche Gerichte auf Zinntellern, Bauernkeramik oder groben Leinendecken mehr Genuss versprachen als jedes Gourmet-Restaurant in der Stadt. Das neue Mantra: Simplify your life. Vergessen schien, dass all diese Schwärmer vor Jahren aus den verschlafenen Dörfern und kleinen Städten ihrer Kindheit geflohen waren, dass ihre Sehnsucht die Stadt gewesen war, die große, die größte Stadt. Wie hatte sie sich damals, das Mädchen aus dem Dorf zwischen Wäldern und Feldern, das umständlich zur Schule in die Kreisstadt fahren musste, den drei Schwestern Tschechows verbunden gefühlt, die in der Provinz verblühten und nur eine Sehnsucht kannten, ein unerreichbares Ziel. Nach Moskau. Nach Moskau. Auch ihr Sehnsuchtsort lag im Osten. Plötzlich geöffnet nach allen Seiten, eine Einladung an die Landmüden, die Großstadtutopisten, deren Zug sie sich nach dem Abitur anschloss und mit dreimal Umsteigen nach Berlin fuhr. Sie fand in Kreuzberg eine WG, radikal alternativ, begann ihr Studium, beendete es, legte das zweite juristische Staatsexamen ab und blieb. »Steh auf, die Sonne scheint, wir wollen los!« Sie schlug die Bettdecke zurück, blinzelte, setzte sich auf und sah ihm zu, wie er seine ausgeblichenen Jeans hochzog. Sie schnitt eine Grimasse, denn auch er hatte sich anstecken lassen. Auch er schleppte sie Wochenende für Wochenende aufs Land, durchfuhr die Dörfer mit diesem Jägerblick, suchte. »Was?« fragte sie, als sie von der Autobahn abgefahren waren und im Schritttempo durch das erste Dorf holperten. Kopfsteinpflaster, einstöckige Häuser rechts und links der Straße, teils verfallen, teils renoviert und frisch gestrichen. »Was suchst du?« Er zuckte die Achseln, kannte ihre Einwände, schwieg. Der Wagen ruckelte, die Reifen polterten auf dem Pflaster. Eine Feldsteinkirche, ein Dorfanger mit Teich, daneben das spitzgiebelige Gebäude der örtlichen Feuerwehr. »Schön, oder?« Er bremste. »Fahr weiter«, entgegnete sie. »Ein Spritzenhaus und einen Löschteich kennst du doch wohl von daheim.« Daheim, das waren der Hof ihrer Eltern, das Dorf, in dem er aufgewachsen war, sein Vater, der Landarzt. Nicht jedoch ihre renovierte Altbauwohnung mit sorgfältig restaurierten Stuckdecken, Schiffbodenparkett und Doppeltüren zwischen großen, sparsam möblierten Räumen. Das war ihr Zuhause, nicht ihr Daheim. Kein Heim für ein Heimchen. Darüber waren sie beim Kauf einig gewesen. Eine Stadtwohnung, mittendrin mit Dachterrasse. Der Gegenentwurf zum Haus im Grünen, am Stadtrand, im Speckgürtel, wohin all die anderen gezogen waren, die Kinder hatten, Schaukeln und bunte Klettergerüste im Garten brauchten. Er schwieg und gab Gas. Sie starrte auf die Landstraße, außerhalb des Dorfes asphaltiert. Zu beiden Seiten Bäume, deren Schattenblätter über die besonnte Fahrbahn hüpften. »Wenn er wieder sagt, schön, oder?« werde ich entgegnen, wie sehr ich diese Verherrlichung des Selbstverständlichen satt habe, diese lächerliche Glorifizierung des Alltäglichen. Eine Allee ist eine Allee, Bäume sind Bäume, ein Teich ist ein Teich, oder? Was ist daran besonders? Vielleicht, dachte sie und musterte ihn misstrauisch aus den Augenwinkeln, vielleicht hat er schon diesen Fotografenblick der Magazine, die selbst eine brotteigknetende alte Bäuerin so ins Bild setzen, dass ihr faltiges Gesicht und ihre arbeitsharten Hände wahlweise eine schöne Besonderheit oder eine besondere Schönheit zeigen. Aber er schwieg beharrlich. kein Kommentar zu den Streuobstwiesen mit ihren fruchtschweren Bäumen, den abgeernteten Getreidefeldern, über denen sich der blaue Spätsommerhimmel wölbte, wolkenlos. Hecken und Baumgruppen im schnell wechselnden Bild, so als hätte ein Fotograf sie dorthin gestellt. Sie nahm sich vor, den Mund zu halten, das Wochenende nicht mit schlechter Laune zu verderben, gut zu finden, was gerade geschah. Anne und Alex auf Landpartie, A und A unterwegs zu den Freunden, die schon gefunden hatten, was Alex noch suchte. Alex musterte sie flüchtig, wohl wissend, dass unbedachte Worte Annes Friedensangebot erneut gefährden würden. Sie kannten sich lange genug aus WG-Zeiten, als ihre Ziele noch übereingestimmt hatten. Karriere, sie Staatsanwältin, er niedergelassener Anwalt, keine Kinder und nie wieder aufs Land. Und doch, als sie am Grundstück der Freunde hielten und die Kinder ihnen aus dem verwilderten Garten entgegensprangen, seufzte er: »Schön hier.« Anne schwieg eisern. Bernd, der Freund und Kollege, tauchte mit ausgebreiteten Armen aus dem grünen Dickicht des Gartens auf. Bea stand in der offenen Haustür und schwenkte ihre weiß bemehlten Kuchenbackhände wie eine Trophäe über dem Kopf. B und B, Bea und Bernd. Kaum hatten sie sich damals im Seminar kennengelernt, waren sie unzertrennlich. Wer A sagt, sollte auch B sagen, hatten sie gewitzelt. Anne und Alex, Bea und Bernd. Aber dann war Bea schwanger geworden, hatte das Studium geschmissen und von einem Tag zum anderen erklärt, dass Jura ohnehin nie das Richtige für sie gewesen sei. Seither war sie Mutter von drei Jungen. Nett, aber viel zu lebhaft. Malte und veranstaltete regelmäßig Vernissagen in der Kanzlei. Anne mochte Bea. Ihre starkfarbigen, abstrakten Bilder mochte sie nicht. Und sie verstand die Freundin, mit der sie früher durch Boutiquen gezogen, Kleider und Schuhe anprobiert hatte, immer weniger. Wo war die Bea, die sich verrückte Hüte auf die dunkle Mähne stülpte, Nächte durchfeierte und mehr Alkohol vertrug als A und A zusammen? Bea servierte warmen Pflaumenkuchen mit dicken, nach Zimt duftenden Streuseln und Wolken von geschlagener Sahne. Alex aß, als hätte er nichts zum Frühstück gehabt, und kleckerte flüssiges Vanilleeis aus der Kinderschüssel über seinen Kuchen. Überhaupt, die Kinder. Wenn Alex mit ihnen herumalberte, fragte sich Anne, ob er nicht doch gern. Und da rannte er auch schon los, um auf der Wiese hinter dem Haus Fußball zu spielen. Anne half Bea, das Geschirr ins Haus zu tragen. Nicht irgendein Haus, darauf waren B und B besonders stolz, sondern ein Kolonistenhaus aus der Zeit, als Friedrich der Große Siedler in die Gegend geholt und ihnen Land zugeteilt hatte. Bernd hatte recherchiert, präsentierte jedem Besucher die Geschichte von Dorf und Haus, einschließlich der aufwendigen, historisch korrekten Renovierung. Aber auch den Gästen in der Stadtwohnung am Kollwitzplatz, bei Lammbraten vom benachbarten Biobauern, mit Bohnen aus dem eigenen Garten. Sogar die mit Schafskäse gefüllten überbackenen Tomaten stammten aus eigenem Anbau, waren erstmals reif geworden, ohne vorzeitig am Strauch zu faulen. »Übrigens«, erklärte Bea stolz, als sie abends an der offenen Feuerstelle saßen, träge von Grillfleisch und Wein, schläfrig von der ungewohnten Arbeit am Nachmittag. Alex hatte Bernd beim Setzen von Zaunpfählen geholfen, Anne hatte mit Bea Pflaumen entsteint und Mus gekocht. »Der Kunstsammler R., bekannt für die besonderen Locations, in denen er seine Sammlung in der Stadt präsentiert, sei auf der Suche nach einer Location in dieser Gegend. Das hier wird für Berlin das, was die Hamptons für New York sind. Wartet ab! Man habe beim Kauf den richtigen Riecher gehabt. Mit R werde eine ganze Entourage von Berühmten kommen.« Bea sah den zu erwartenden Nachbarn bereits als Interessenten ihrer Kunst. Man kann ja nie wissen. Bea spinnt. Anne schlüpfte unter die Decke. »Diese märkische Einöde und die Hamptons!« »Warum nicht?« Alex legte sich auf die andere Seite des Gästebetts. »Das solltest du besser wissen. Schließlich waren wir gemeinsam dort. Montauk, vor 3 Jahren, schon vergessen?« Anne wurde ärgerlich. »Der Atlantik, das Rauschen der Wellen, der endlose Strand und die tollen Häuser, Steak und Lobster.« Alex rückte näher. Seine Hand suchte ihre Hüfte. »Nein. Nicht vergessen«, antwortete er versöhnlich. »Dann verstehe ich nicht«, Annes Frust über diesen Tag entlud sich, »dann verstehe ich nicht, warum du zu diesem bescheuerten Vergleich nichts gesagt hast. Scheiß Gegend hier.« Er richtete sich auf, schaute in ihr wütendes Gesicht und lächelte. Dann küsste er sie. Traumwirrer Schlaf. Immer wieder wachte sie auf. Alex, der leise schnarchte, hatte sie an den Bettrand gedrängt. Sie schob ihren rechten Arm unter den Kopf. Warum hatte sie zugelassen, dass er mit ihr schlief? Warum hatte sie nicht gesagt, ich habe keine Lust, ich will nicht? Der Arm schmerzte vom Pflaumenmus rühren. Sie starrte in die Morgendämmerung. Vor dem geöffneten Fenster bewegte sich der Vorhang. Als ein Hahn krähte, hätte sie ihm am liebsten den Hals umgedreht. Sie stand auf, zog ein T-Shirt über den Kopf, schlüpfte in Hosen und Laufschuhe und verließ das Zimmer, an dessen Wänden Beas Bilder hingen. Im Haus war alles still. Sie zog die Tür hinter sich zu und begann zu laufen. Durch den Vorgarten, über das Kopfsteinpflaster der Dorfstraße, bog in einen Weg, der durch Wiesen und Felder führte. Es war schwül. Der sternklare Himmel der Nacht wurde von der Morgendämmerung mit Dunstschleiern überzogen. Die eben aufgegangene Sonne schwamm darin wie ein roter Ball. Alles unscharf. Sie rannte schneller, ärgerlich darüber, dass sie auf ihrer Flucht vor Alex vergessen hatte, ihre Kontaktlinsen einzusetzen. Alex, dachte sie grimmig, der nicht gemerkt hatte, dass sie in seiner Umarmung erstarrte vor Ablehnung, der danach sofort eingeschlafen war. Sie lief weg vor den Kindern, die früh morgens das Gästezimmer stürmen würden, um Alex zum Spielen abzuholen. Vor Bea und Bernd am Frühstückstisch unter dem Apfelbaum, vor der selbstgekochten Marmelade, dem Bio-Rohmilchkäse, den Eiern von freilaufenden Hühnern. Freilaufend. Auch sie. Anne fand ihr Tempo, ihren Rhythmus, begann den grasbewachsenen Boden zu genießen, auf dem es sich so viel leichter lief als auf dem harten Asphalt in der Stadt. Bald störte sie auch die Unschärfe nicht mehr, mit der sie ihre Umgebung wahrnahm wie ein falsch belichtetes Foto aus ihrer Kindheit. Die Wiesen, auf denen im Sommer die Rinderherde weidete, die Felder, an deren Rändern Mohn und Kornblumen zwischen dem Getreide leuchteten, der Traktor, der alte grüne Lanz, den sie beim Aufladen der Strohballen fahren durfte. Der Weg führte in einen Wald. Sie sog den Geruch nach feuchter Erde ein. Einen Geruch, in dem sich ein Versprechen verbirgt, das sich nur denen ankündigt, die das Jagdfieber nach Pilzen kennen. So wie früher dem Mädchen Anne, das diesem Geruch nachgespürt hatte, die Augen am Boden, um zwischen Mooskissen, welkem Laub und dürren Nadeln die hellbraunen Hüte der Steinpilze zu erspähen. Für einen Augenblick erwachte die alte Lust, im Großstadtleben längst vergessen, aufs Neue. Sie lief langsamer, schnüffelte suchend, während die Erinnerung an in Butter gebratene und mit frischer Petersilie bestreute Pilze sie so heftig überfiel, dass sie stehen blieb. Sie schaute an sich herunter. Kein Korb, kein Messer. Seufzend lief sie weiter, immer weiter, als habe sie jemand aufgezogen, wie die bunten Blechfiguren ihrer Kindheit, in deren Rücken ein Schlüssel gedreht wurde, bis sie auf die Füße gestellt, ratternd über die Tischplatte stolperten, torkelten und umfielen. Sie jedoch fiel nicht um, sondern blieb abrupt am Ufer eines Sees stehen, blinzelte überrascht, streifte Schuhe und Kleidung ab und wartete ins flache Wasser. Kalt zuerst, aber als sie eingetaucht war und mit kräftigen Stößen losgeschwommen, fühlte sie sich frisch und leicht, glitt auf dem Rücken dahin, blinzelte zum dunstig hellen Himmel. Erst als die Kälte in sie hineinkroch, schwamm sie zurück, schüttelte sich und streifte mühsam ihre schweißfeuchte Kleidung über. Mit klammen Fingern band sie die Schuhe zu und beschloss, schnell zurückzulaufen. Verlockend der Gedanke an eine heiße Dusche, trockene Kleidung und eine Tasse Kaffee. Aber wohin sich wenden? Den Weg zurück, auf dem sie gekommen war? Oder befand sie sich bereits in der Nähe einer Straße, die schneller zum Dorf führte? Entschlossen rannte sie los, ruderte mit den Armen, um warm zu werden, schaute sich suchend um. Wie viele Kilometer war sie vom Dorf entfernt? Da tauchte plötzlich schemenhaft ein Gebäude zwischen den Bäumen auf. Ein düsteres Haus mit leeren Fensterhöhlen. Dann ein zweites, ein drittes. Geisterhäuser, eingewachsen zwischen Büschen, Birken und dünnen Fichtenstämmen. Verfallen. Wohin war sie geraten? In eine Ruinenstadt? In der Stille nur ihr keuchender Atem, trockenes Holz, das unter ihren Füßen knackte. Sie rannte schneller, kniff die Augen zusammen, als könne das helfen, klarer zu sehen. Unverhofft wurde es heller. Der Weg führte aus dem Wald über eine Wiese. Erleichterung. Sie blieb stehen, schaute sich um und entdeckte am Waldrand etwas Weißes, das sich bewegte. Ein polizeilicher Ermittler? Auf der Spur eines Verbrechens? Oder sah sie Gespenster? Narrte sie nach der beklemmenden Entdeckung der toten Häuser im Wald ihre Fantasie? Sie verwünschte ihre schlechten Augen. Entschlossen straffte sie die Schultern und ging langsam auf die Erscheinung zu, die jetzt einen Arm hob und winkte. Sie meinte, eine Stimme zu hören, war unsicher, ob sie vor etwas gewarnt oder willkommen geheißen wurde. Da erhob sich eine dunkle Wolke und flog auf sie zu. Die Luft vibrierte, um sie herum sirrte und summte es. Dann Stille. Sie stand starr. »Alles in Ordnung?« rief eine Männerstimme. Die weiße Gestalt kam auf sie zu, hatte den Kopfschutz abgenommen, sog an einer Pfeife. Verblüfft sah sie den Mann näher kommen. Ein Imker und sein Bienenschwarm. »Franz«, stellte er sich vor. Den Nachnamen verstand sie nicht. »Anne«, sagte sie. »Sie fühlen sich kalt an«, sagte er und hielt ihre Hand. »Ich bin geschwommen«, antwortete sie. »Und dann haben sie sich zu meinen Bienen verirrt.« »Irgendwie schon. Ich bin losgelaufen und habe wohl die Orientierung verloren.« »Sie sind nicht von hier.« »Keine Frage, sondern eine Feststellung.« »Nein, aus Berlin. Wochenendbesuch bei Freunden.« Sie nannte den Namen des Dorfes. »Ich fahre Sie hin«, bot er an, »aber vorher trinken wir bei mir einen Kaffee. Oder einen Schnaps gegen die Kälte und den Schreck. Kommen Sie.« Sein Haus lag am Ufer des Sees, unweit der Stelle, an der seine Bienenvölker standen. Ein altes, einstöckiges Steinhaus, tief heruntergezogenes Dach, dunkelgrüne Fensterläden, von denen die Farbe abblätterte. Auf der Terrasse verblichene Korbstühle um einen runden Tisch, Bücher, ein Laptop. »Kaffee kommt gleich.« Er verschwand im Haus. Sie setzte sich, lehnte sich zurück und schaute zu dem flach abfallenden Ufer des Sees, sah undeutlich einen Steg, der ins Wasser führte. Sie betrachtete die Bücher, hielt eines nah an ihre kurzsichtigen Augen. »Kyrillisch«, erklärte er. Sie konnte den Kaffee riechen, noch bevor er die Kanne auf den Tisch gestellt hatte. »Sprechen Sie Russisch?« Sie schüttelte den Kopf. »Also aus dem Westen.« Er balancierte ein kleines Tablett auf der rechten Hand und schob mit der linken die Bücher und den Laptop beiseite. Geschirr mit blau-weißem Zwiebelmuster. Er schenkte ein, setzte sich ihr gegenüber. Sie wärmte ihre Hände an der heißen Tasse, trank vorsichtig. »Danke«, sagte sie und bat, seine Brille ausleihen zu dürfen. Sie habe ihre Kontaktlinsen vergessen. »Ohne bin ich blind wie ein Maulwurf.« Er reichte ihr die Brille über den Tisch, lachte. »Jetzt bin ich der Maulwurf.« Vorsichtig schob sie die Bügel hinter ihre Ohren, musste das Gestell auf der Nase festhalten. »Passt nicht«, murmelte sie. Aber dann war sein Gesicht ganz nah. Gebräunte Haut, ein Bart, der sich an den Schläfen im wirren Haar verlor, graue Augen, denen sie wie ertappt auswich. Wie alt mochte er sein? Warum lebte er in dieser Einsamkeit? War er allein oder gab es eine Frau? Einen Mann? Warum las ein Imker russische Bücher? Schnell wandte sie den Blick zum See. Am Ufer ein Boot Kiel oben. Ein hölzerner Badesteg, der sich über dem Wasser zu einem Sitzplatz verbreiterte, darauf eine Bank, über deren Lehne ein Badetuch hing. »Bei Sonnenuntergang ist es besonders stimmungsvoll«, hörte sie seine Stimme. Es klang, als mache er sich über sie lustig. Statt einer Antwort gab sie die Brille zurück und wünschte, dass sie ihm nicht in diesem Zustand begegnet wäre. Verschwitzt, ungeschminkt, mit nassem, strähnigem Haar, verwirrt von seinen Bienen und den Geisterhäusern. Danach fragte sie ihn. »Eine Lungenheilstätte, Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Interessante Architektur. Nach dem Krieg ein russisches Militärkrankenhaus. Da war die ganze Gegend abgesperrt. Ich habe das Sommerhaus meiner Großeltern erst vor ein paar Jahren beziehen können, nachdem die Russen abgezogen waren.« »Und seither leben Sie hier?« »Blöde Frage, ärgerlich.« »Ja, seither lebe ich hier und erschrecke verirrte Städterinnen mit meinen Bienen.« Er lachte wieder, bot ihr einen Schnaps an. Aber sie schüttelte den Kopf. »Ich muss los«, sagte sie, stand auf. »Schade. Es ist so schön hier, dachte sie. Sie wäre gern geblieben, hätte ihn nach seinen Büchern gefragt, ihm von ihrer Tschechow-Lektüre und den drei Schwestern erzählt, von der Angst davor, auf dem Dorf ihre Träume ebenso begraben zu müssen wie Mascha, Olga und die schöne Irina. Von wem werden sie vermisst? Er hielt ihr die Beifahrertür seines alten Volvo-Kombi auf. Von meinen Freunden, antwortete sie. Von Alex sagte sie nichts. Er ließ den Wagen an, holperte über einen Feldweg zur Straße, fragte angesichts der Entfernung zum Dorf, ob sie für den Berlin-Marathon trainiere. Sie schüttelte den Kopf und wünschte, dass die Fahrt mindestens doppelt so lange dauern würde. Hier, sagte sie, zeigte auf das renovierte Haus, bedankte sich für den Kaffee und dafür, dass er sie gefahren hatte. Er wandte sich um, langte nach hinten auf den Rücksitz, nahm ein Honigglas aus einem offenen Karton und reichte es ihr. Honig von Franz Bösen Bienen. Vielleicht verlaufen sie sich mal wieder.